Heute gibt's bei uns den Dating-Dreier. Drei Dating-Shows, alle von uns bis ins letzte Detail analysiert. Auf welche von den dreien freust du dich denn am meisten?
Ich freue mich natürlich am meisten auf Princess Charming, weil es endlich mal was Neues gibt im Bachelor-Kosmos. Und bis jetzt ist es ganz gut und ich glaube, es wird noch spannender.
Ich freue mich am meisten auf Mom, weil das ja eh ein Favorit von mir ist und es auch gar nicht so schlecht ist bisher in dieser zweiten Staffel. Es gab ein Date, was es uns besonders angetan hat. Dazu gleich mehr. Außerdem ein Format, auf das wir uns sehr gefreut haben, Ex on the Beach, was aber bisher nicht so wirklich aus den Puschen kommt. Außerdem reden wir ein bisschen über Mare of Easttown, die neue Murder Mystery Serie bei HBO. Ganz viele News. Und Nathalie, du darfst am Ende der Folge ein Spiel bestreiten, bei dem du Promis an der Stimme erkennen darfst. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Hallihallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Ein wirklich wunderschöner Freitag, hoffentlich, wenn nicht da irgendwann das Gewitter einsetzt, vor dem uns die ganze Zeit schon die Wetterberichte warnen. Aber es war eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, sie hat eine wunderschöne Woche. Ich weiß, ihr ist es auch manchmal zu heiß. Aber hoffentlich wird dieser Podcast eine willkommene Abkühlung sein in ihrer Woche. Hier ist Nathalie.
Hi, ich schwitze.
Ja, verständlich. Also es ist von 0 auf 100 quasi gekommen. Mhm. Regenwetter die ganze Zeit und dann so eine sommerliche Woche. Ne? Wie hast du die verkraftet?
Nur sehr schwer. Aber ich will jetzt auch nicht jammern, weil wir hatten lang genug das kalte Wetter. Und deswegen, ich muss da jetzt durch.
Aber wir hatten ja auch in der vergangenen Woche zwei Highlights. Und ich glaube, du hast beide gesehen. Und zwar GNTM-Finale und Let's Dance-Finale. Oder?
Ja. Zwei Highlights.
Ja, zwei Highlights. Was war denn das größere Highlight?
Ja, Let's Dance natürlich. Also da ging's ab, aber bei Germany's Next Topmodel. Also das war wirklich traurig, muss man sagen.
Warum? Also ist es ja immer traurig, was da passiert, ja. Weil irgendwie allein schon, wenn Heidi Klum moderiert, dann ist es schon klar, dass es irgendwie...
Es war ganz, ganz schlimm.
...eigenartig wird.
Also ich weiß auch nicht, die Corona-Regeln sind ja auch nicht mehr so streng wie am Anfang, aber es war niemand da, außer die vier Kandidatinnen und Heidi und Tokyo Hotel. Sonst niemand.
Natürlich.
Ja. Und es ging halt trotzdem bis 22.30 Uhr und irgendwann dachte man ja, ach, kommt, gebt jetzt Alex einfach das Cover und das Geld und dann let's call it a day, lasst uns das Ganze zu Ende bringen.
Ja, aber es hat ja geklappt, oder?
Ja, das war cool.
Aber es war doch gar nicht so sehr zu erwarten, weil ja schon Sulin eigentlich vorne war, oder?
Ich glaube, die meisten dachten, dass sie gewinnt, aber keine Ahnung, was Heidis Gründe waren. Sie begründet ja nichts mehr. Sie entscheidet ja alles nur noch allein und dann ja, ist Sulin als Dritte tatsächlich rausgeflogen.
Mir ist es komplett wurscht, ehrlich gesagt.
Ja, du tust ja so.
Ich kann hier so rumeiern und irgendwie da noch Begründungen hier raushauen, aber letztendlich ist es mir völlig egal, tatsächlich.
Cool, okay.
Ja. Und Let's Dance, muss man sagen, ist mir auch völlig egal. Und da habe ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, so viel mitbekommen. Ich könnte jetzt, glaube ich, auswendig gar nicht sagen, wer tatsächlich auch gewonnen hat.
Ja, Rurik hat gewonnen.
Ach ja, natürlich.
Rurik und Renata. Und das war auch sehr schön. Aber ja, die drei Finalisten, die waren alle super gut und die Stimmung war super. Also es durften ja doch dann auch wieder ein paar mehr Leute dazu, weil die Ex-KandidatInnen dann auch wieder mit im Studio waren und auch nochmal mitgetanzt haben. Und das hat schon sehr viel mit der Stimmung gemacht. Und ja, das war ein sehr, sehr, sehr schönes, rundes Finale für diese Superstaffel.
Das wollte ich auch gerade ansprechen, dass da ja jetzt auch heute ist ja dieses Profi-Special, ne, bei Let's Dance. Und erstmals wird wieder Publikum zugelassen werden im deutschen Fernsehen. Das wird die erste Show sein, wo wieder Publikum zugelassen wird, zwar mit erheblichen Hygienemaßnahmen, also Maskenpflicht am Sitzplatz sogar. Also du wirst die mit Maske auch während der Show sehen. Es war ja im vergangenen Sommer nicht immer so, dass dann da die Masken auf dem Gesicht sein mussten, sondern die durften sie auch teilweise abnehmen. Dann werden die auch im Schachbrettmuster platziert werden und es wird ein Schnelltest verlangt.
Ja, okay.
Wenn ich dann an den Herbst wieder denke und dann hoffe ich fast schon ein bisschen, dass das bis dann auch anhält, weil dann haben wir ja die nächste Staffel von Masked Singer.
Ja.
Und das wäre schon mal wieder ganz cool, wenn da Publikum da wäre. Auch wenn die dann wieder mitklatschen werden mit allen Songs.
Ja, dann geht's wieder los. Und dann beschweren wir uns wieder.
Ja, aber ganz ehrlich, 3 Staffeln ohne Publikum, das war jetzt schon heftig. Also
ja, also Ruth Moschner kann auch nicht alleine die ganze Stimmung tragen.
Nee, das stimmt. Also das hat sie versucht, alle Emotionen quasi aller Zuschauer, die normalerweise im Studio sitzen würden, in sich zu kanalisieren.
In einem Gesicht.
Ja. In einem Gesicht, in jedem einzelnen Satz quasi schon eigentlich reinzupacken. Aber ganz funktioniert hat es nicht, muss man sagen, aber sie hat es versucht. Naja, aber wir haben später übrigens noch Masked Singer News, also unbedingt dranbleiben, wer da Interesse hat. Wir beginnen aber mit unserem Dating-Dreier, so habe ich es hier mal genannt. Das wäre auch so die Bezeichnung in der Bild-Zeitung, der Dating-Dreier. Wir beginnen mit einer Show, über die wir schon letzte Woche gesprochen haben, und zwar Princess Charming. Du hast dich ja auch gefreut, ne, auf diese Show.
Yes, endlich mal was Neues.
Ja, war es denn, also erstmal ganz offen gefragt, war es denn bisher es wert, sich darauf zu freuen?
Ja, ich finde schon. Also es ist zwar relativ nah an den Bachelor-Formaten gehalten, aber das war ja schon klar. Es war ja bei Prince Charming auch so. Aber ich finde, man merkt schon irgendwie, dass da mal ein bisschen frischer Wind rein musste. Alleine die Themen, die dann so in diesem Haus besprochen werden, sind dann schon ein bisschen anders. Und ich weiß nicht. Also mir gefällt es bis jetzt richtig gut.
Ich finde, natürlich haben die natürlich auch diese Bürde der ersten Staffel, die ja auch Prince Charming hatte, dass sie halt so möglichst alles richtig machen wollen und wirklich auf alles achten. Und das ist ja auch völlig verständlich. Aber ich finde, an einigen Stellen, gerade so was die O-Töne angeht, wirkt es manchmal irgendwie teilweise auch so belehrend und nicht so aufklärend. Also das ist ja so ein schmaler Grat. Und ich finde, manchmal schaffen sie den nicht so ganz. Also manchmal wirkt das irgendwie so nochmal irgendwie so für völlig doofe erklärt alles, so was zu dem Thema gehört. Ich weiß nicht, ob das immer nötig ist, ob da die Gesellschaft nicht schon weiter ist, wie die das manchmal so sehen, aber es ist auch manchmal noch auf der richtigen Seite und manchmal ist es irgendwie, geht's so ein bisschen mir zu weit irgendwie, was die dann alles so erklären und wie die einzelne Sachen darstellen. So, und ich fand ja auch diese Nummer letzte Woche mit dieser Konfro, die dann irgendwie ausgeartet ist und wie die das dann gehandhabt haben, so diskutabel. Weiß nicht, ob das, ja, kann man darüber diskutieren. Gibt die und die Meinung. Ich hätte es gern auch anders gesehen. Aber naja, für mich ist es bisher okay und solide, aber noch nicht mehr. Es ist halt Princess Charming erste Staffel und nicht Prince Charming zweite Staffel, wo das schon alles ein bisschen lockerer wurde irgendwie.
Ja, so. Vielleicht kommt das ja auch noch im Laufe der Staffel.
Wir besprechen mal diese zweite Folge. Es ging los, indem, es ist wirklich halt analog, diese Folgen sind wirklich analog auch zum Bachelor und zur Bachelorette aufgebaut, wo es ja am Anfang immer quasi die Bilder gibt, wie der Bachelor und die Bachelorette irgendwas in Zeitlupe macht und darüber wird nochmal erklärt, was ihr oder ihm an einer Frau oder einem Mann wichtig ist und halt gesagt wird, ja, ich suche wirklich nach einer Frau, mit der ich auch mal verreisen kann und mit der ich auch mal perfekt ergänze. Und so jedes Mal wirklich so beliebige Bilder über irgendwelche Stockaufnahmen, die sie natürlich aber selber machen. In dieser Woche hat es mir sehr gut gefallen, dass Irina einfach so im Gras lag und ein Buch gelesen hat in so einer Blumenwiese. Der Alchemist, hast du auch gesehen,
ja,
oder? Der Alchemist.
Ja.
Glaubst du, das hat sie wirklich gelesen? Also glaubst du, das ist ihre Auswahl oder glaubst du, das hat man ihr gegeben?
Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht liest sie das wirklich zurzeit. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie eine Lesemaus. Das weiß
ja,
man
es
nicht.
Gab ja schon, so eine Äußerung, weil ja eine der KandidatInnen ja eine Autorin ist.
Ja.
Und da gab es ja schon so eine leichte Bücherdiskussion mal und da klang schon so, dass sie auch manchmal gerne liest, aber ich weiß nicht, ob der Alchemist hier, ich weiß nicht, ob das 100% so ihre Wahl war oder ob man das einfach wegen des ganz schnieken Covers so gemacht hat, so ein bisschen. Aber gut. Na gut, dann gehen wir mal in die echte Folge rein. Und zwar gab es ja dann das erste Gruppendate mit Elsa, Anna, Iri, Sarina, Britta. So, und dann gab es das große Kochdate. Das ist ja auch mittlerweile Standard geworden, dass es irgendwo so eine Außenküche gibt, die irgendwo aufgebaut wird. Und dann darf da geschnitten, geschnibbelt werden. Und ja, man kommt sich da so auf Tuchfühlung. Und natürlich hat auch alles so eine sexuelle Komponente beim Kochen, ne? Das wird dann auch mal so reininterpretiert. Wenn dann irgendeine Kandidatin irgendwie die Paprika stopft, dann ist es auch immer gleich so Grund dafür, dass die Kamera dann auch so hinzoomt und so und dass sie dann irgendwas so reinstopft in dieses Paprika und so. Oder habe ich da zu viel reininterpretiert?
Nein, du darfst interpretieren, was du möchtest. Just feel free.
Aber hast du das nicht so immer im Gefühl irgendwie, dass das alles, was du mit Kochen zu tun hast, gern mal so in die Schmuddel-Ecke?
Ich meine, ja, ich glaube, deswegen machen die das ja auch, oder? Dass sie dann halt immer so, das, also in der Hoffnung, dass vielleicht auch jemand so zweideutig irgendwas dazu sagt oder ach, du gehst mir zur Hand, irgendwie so, ja.
Ja, ich erinnere mich an die letzte Bachelorette-Staffel, als ja, das fand ich ein bisschen mein Highlight von diesen Kochszenen. Da gab es ja die Situation, dass die irgendwas kochen mussten und jeder hat so ein Rezept, glaube ich, bekommen. Und dann hat ja Leander, der spätere Gewinner übrigens, hat ja dann Bananenbrot war das, was er backen musste. Und der hatte halt null Plan und hat halt wirklich ohne Rezept, was ja nicht, also beim Backen ist es ja wirklich schwer, ohne Rezept irgendwas zu machen.
Ja.
Und dann hat er das so in den Ofen getan und man hat gedacht, das kann ja nichts werden. Also das ist ja wirklich Quatsch, das den machen zu lassen. Und dann kam aber ruckzuck so ein Schnitt, holt's aus dem Ofen raus, perfektes Bananenbrot. Das ist einfach so scheiße.
Ja, so ging's uns allen in der Pandemie.
Ja, mir nicht. Ich habe kein Bananenbrot gebacken, ich bin ganz ehrlich. Hast du eins gebacken?
Ja, eins. Als es losging, dachte ich, jetzt ist my time to shine. Let's go.
Oh Mann. Du bist so basic.
Aber es war lecker.
Ja.
Gut. Magst du es nicht? Magst du keine Bananen?
Bananenbrot ist halt für mich die schlechtere Art und Weise, eine Banane zu essen, als einfach die normale Banane zu essen. Bananenmilch ist auch noch okay, aber Bananenbrot ist mir irgendwie
Bananenmilch.
Zu...
Trinken das nicht nur Grundschulkinder?
Ja, aber wir hatten damals in der Schule hatten wir so einen Automaten, wo es halt wirklich, so wie in den Comics, so, da gab es so Bananenmilch, Erdbeermilch, Schokomilch und ich glaube, es gab so normale Milch. Und das fand ich halt geil, weil das halt so comicartig war. Aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie oft der gereinigt wird und wie oft der ausgewechselt wird.
Ja,
hat auch manchmal ein bisschen sauer, zuletzt vor 30 säuerlich Jahren geschmeckt. Ja, weiß ich auch nicht. Die sahen auf jeden Fall so aus. Es waren halt wirklich so relativ alte Motive da auf diesem Cover drauf.
Lecker.
Wir waren hier bei dem Kochdate und genau, da gab es Britta, die zum Beispiel mit Irina dann so geknetet hat, ne? Die hat, Irina hat so geknetet, irgend so ein Teig oder so, und Britta hat immer die Schüssel gehalten. Das fand sie ganz stark. Dann Elsa hat, wie gesagt, die Paprika gefüllt. Und ja, da kamen sie sich alle ein bisschen näher. Bei Elsa muss man sagen, die denkt ja, dass sie so eine ganz sneaky Taktik hat, wie sie sich so interessant machen kann. Einfach so durch Augenkontakt und so wenig reden eigentlich.
Meinst du, ist das eine Taktik?
Weiß nicht, ob sie, also sie sagt es ja schon so, also sie sagt ja, sie hält sich bewusst ein bisschen zurück, weil es nicht so ihr Ding ist, so irgendwie so laut zu sein und da drauf los zu flirten, sondern sich halt eher wirklich interessant zu machen durch Zurückhaltung und durch gezielte Augenkontakte und so. Ich habe das Gefühl, es klappt, aber ich weiß nicht, ob ich sie so gerne mag, ehrlich gesagt, Elsa.
Ja, ich weiß es auch noch nicht genau. Also ich finde, die ist jetzt nicht unsympathisch, aber ich glaube, sie würde eher die Person sein, die halt so mysteriös wirkt. Und ja, ich bin eher zurückhaltend. Ich muss mich jetzt hier nicht durch irgendwas auffällig machen oder so. Aber dann in der letzten Folge ist sie ja dann doch zwischendurch auch mal in so ein Gespräch dazwischen gegrätscht, um halt auf sich aufmerksam zu machen. Obwohl sie ja meinte, sie braucht es nicht. Aber ich glaube, sie ist nicht so spannend und mysteriös, wie sie es gerne wäre.
Ja, glaube ich auch nicht. Also da gab es ja die eine Situation dann später bei dieser Happy Hour, wie sie es ja alle nennen, wo dann Irina ja ins Haus kommt und da gab es so eine kleine Traube an Leuten, die da dabei standen und dann haben sie so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das alles so läuft, wie die sich das hier vom Fernsehen vorgestellt haben, weil wir uns ja alle super gerne mögen und wir stehen uns alle nicht im Weg und so. Und dann hat Elsa gesagt, ich stehe euch bald allen im Weg. Und
das, ja, war so ein Knall, das war ja, also, ne, das ist ja nicht zurückhaltend sowas. Also, ja, aber ich glaube, dass Irina das irgendwie ganz gut findet. So, ich weiß nicht.
Ja, was ist denn, das war ja auch ein Thema jetzt in dieser Folge, was glaubst du denn, was ist denn ihr Typ? Also kann man das zu dem Zeitpunkt schon sagen, weil wir hatten ja auch ihr erstes Einzeldate dann mit Jana diese Fußballerin, ne, mit langen Haaren. Hast du schon so einen Typ für sie identifiziert oder kann man das noch nicht sagen?
Nee, ich finde, man kann es gar nicht sagen. Also bis jetzt war das, also, na gut, sie hat ja bis jetzt eh alle so gemischt mal gesprochen und zu diesem Date eingeladen. Aber ich glaube, bei ihr ist es wirklich total offen.
Ich glaube, selbst wenn sie einen Typ hätte, dann würde man es nämlich merken, weil sie ja sowieso mit allen irgendwie auf Gruppendates erstmal muss. Und anhand dieser Auswahl, das zu sagen, ist, glaube ich, Quatsch. Also ich glaube auch, dass das in dem Sinne gesteuert ist, dass sie halt so gewisse Typen auch mitnehmen muss. Also dass sie vielleicht sogar die Ansage bekommt, jetzt nicht nur einen Typ Frau beim ersten Date mitzunehmen, so wo halt eh 6, 7 Frauen dabei sind. Das macht auch keinen Sinn aus Produktionssicht. Und das fände ich auch überhaupt nicht schlimm, wenn das irgendwie vorgegeben wäre. Das glaube ich eben nicht. Und deswegen glaube ich, kann man auch noch gar keine Rückschlüsse groß ziehen. Also klar kann man überlegen, warum sie jetzt Jana als erstes Einzeldate genommen hat, weil ich hatte sie ehrlich gesagt gar nicht so auf der Rechnung, beziehungsweise auch nicht auf der Rechnung für das erste Einzeldate. Ich weiß gar nicht, ob die letzte Woche überhaupt gesprochen haben miteinander, so richtig. Wie hast du die Chemie zwischen den beiden dann beim Einzeldate wahrgenommen?
Ich fand die ganz süß zusammen, so. Also, ich fand, zwischen denen war es nicht so super datemäßig, wie zum Beispiel zwischen Irina und Britta manchmal. Also, ich finde, Britta ist so eine, die so unbedingt in diese, also, die verwendet auch so ganz oft irgendwelche Phrasen, finde ich, so, die man dann so, ja, Anna, dann würde das ja gut passen, und hier, ich bring dir einen Drink und ich bring dir was zu essen. Ja, das finde ich immer ein bisschen übertrieben und zwischen Jana und ihr war das irgendwie ganz locker so. Also natürlich auch weird, aber so ist es ja immer bei den Dates. Ich fand die ganz nett zusammen.
Ey, diese Fußballszenen, die fand ich richtig peinlich.
Ja.
Die da rumstehen mussten und also das ging auch ewig lang. Die haben da nicht weggeschnitten irgendwie.
Die
standen da ewig lang auf diesem Rasenabschnitt und mussten dann so Bälle hin und her spielen. Manchmal durfte sie so ein bisschen so danteln, sagt man hier, also so ein bisschen einen Ball hochhalten.
Oh, danteln? Okay.
Kennst du nicht danteln, so den
Ball so hochhalten? Das gibt's ja nicht.
Ja, sagt man hier danteln.
Ah.
Das durfte sie so ein bisschen machen. Das sah auch, ehrlich gesagt, ganz gut aus. Hat eine gute Technik auf jeden Fall, die Irina. Bei Jana haben sie irgendwie das nicht so gezeigt. Also so, was sie so am Ball
hat. Immer nur
so lockere Innenseitenpässe gezeigt. Also irgendwie so EM-mäßig jetzt analysiert, irgendwie, da sehe ich nicht, also vielleicht haben sie da so ein paar Szenen auch gehabt, aber haben dann gesagt, nee, wenn wir das mit dem Fußball weitererzählen wollen, dann können wir jetzt nicht zeigen, wie die hier dann irgendwie, weiß ich nicht, quer durch die Gegend bolzt. Kann ich mir schon vorstellen, dass es daran lag, dass sie nur Irina als die große Fußballerin
Die kann sogar Fußball spielen, ja genau. Ja.
Und dann am Ende von dieser Fußballszene war ja dann, wie der Ball in den Pool gefallen ist. Und das, glaube ich, war auch nicht echt übrigens. Also das sah so komisch aus, wie dieser Ball in den Pool gefallen ist. Vor allem, warum sollte da eine Kamera stehen, ne? Wenn da Irina so quer durch die Gegend schießt? Das kann ja nur geskriptet sein, um halt diesen Ortswechsel irgendwie einzuführen.
Ja, so. Stimmt.
Das ist auch richtig schlecht. Ja.
Ja, vor allem, weil die dann beide auch so, oh nein.
Ja.
Das war's dann wohl.
So eine angedeutete Romanze haben wir ja auch schon drin, ne? Bei Saskia und Biene, glaube ich, sind es, die dann auch schon zusammen gekuschelt haben im Bett, weil sie beide sagen, ja, kuscheln ist mir so wichtig. Was ich übrigens nie verstehen kann in diesem ganzen
Scheiß. Nee, ich auch nicht, wollte ich auch gerade sagen.
Boah, ey.
Vor allem, die sind ja erst eingezogen.
Kuscheln ist mir so wichtig. Vielleicht ist das auch so eine Corona-Folge irgendwie, aber irgendwie.
Ja, aber die sind doch zu Hause auch alleine, oder? Also wenn die Single sind, dann wie machen sie das dann?
Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Schlafen, ey, das sieht so unbequem aus und so ungemütlich und so nervig, ey, wenn da jemand auf Klo muss oder so. Und dann schlafen die ja wirklich so Hand oder so Arm in Arm, ne? Und also für mich wäre es nichts. Ich sag's ganz ehrlich. Für mich wäre es nichts. Für mich wäre es wirklich nichts. Dann gab's quasi nur noch diese Happy Hour und ja, Lou war in dem Einzelgespräch noch so ein bisschen flirty unterwegs.
Das war irgendwie lustig, dieses Gespräch.
Sie leider so ein bisschen drunter, dass sie halt die Jüngste ist im Haus und trotzdem so als immer so brav eingeschätzt wird. Und dann hat sie aber gesagt, nee, also so mit Peitschen, das findet sie auch ganz gut. Und Dann war sie auch sehr, sehr flirty und sehr auf Augenkontakt aus in diesem Einzelgespräch, habe ich den Eindruck gehabt. Sie hat sehr versucht, so sie zu fokussieren, ne, mit den Augen.
Ja, aber ich fand ihre Eingangsfrage so lustig, als sie mit Irina gesprochen hat. Wie sie so meinte, wie sieht so dein perfekter Tag aus?
Ach so,
wie bei so einem Interview. Ja. Und die so, mein perfekter Tag, die so, weil sie bestimmt nicht wusste, was sie sagen soll.
Ja, letztendlich ist dann wieder nur, also eine nur rausgefallen, und zwar Lia und Sandra. Nee, Quatsch, zwei sind rausgefallen.
Genau, doch. Ja.
Genau. Lia war diejenige, die kurz vorher noch ein Einzelgespräch hatte und gesagt hat eigentlich, ja, sie hat da schon eine Verbindung gesehen und dann, ja, doch nicht, ist sie rausgefallen und ja, bei Sandra, die habe ich noch nie davor gesehen, ganz ehrlich. Ich habe nicht mal gerade ihren Namen.
Nee, ich nehme mich auch nicht, keine Ahnung. Das ist aber auch was ich fürchterlich finde in diesem Konzept, und zwar das mit den Ketten. Was soll das? Das ist einfach nur beschämend, dass sie ihre Ketten zurückgeben müssen.
Ja, das ist natürlich bei der Krawatte auch so, ne, bei Prince Charming. Ich weiß nicht.
Ah, okay. Das ist dasselbe Konzept.
Ja, ja, also, ja, beziehungsweise da vergibt er doch die Krawatten, oder?
Ja, und diesmal war es ja so, dass die letzte Woche halt alle eine bekommen haben und jetzt, wenn sie rausfliegen, dann müssen sie die wieder zurückhängen an dieses komische Brett.
Boah, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wie es bei Prince Charming ist. Ich glaube tatsächlich, ich glaube sogar, die haben die Krawatten. Ich glaube, die müssen die auch abgeben.
Aber erstens, diese Ketten sind ultra hässlich. Also sie sehen wirklich ganz, ganz schlimm aus. Ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, vom Töpfermarkt irgendwie an so einem Stand. Ganz schnell mal mitgenommen von RTL. Ganz, ganz schlimm. Und dann ist es doch viel schlimmer, was wieder zurückzugeben, als jede Woche entweder was zu bekommen oder nicht zu bekommen. Also das ist irgendwie so erniedrigend, wenn man dann da steht und dann so, ja, tut mir leid, aber ich habe keine Verbindung zu dir aufbauen können und gib mir meine Kette.
Ja, es wäre geil, wenn das einer mal so buchstäblich nimmt und dann einfach sagt, nee, ich gebe die Kette nicht her, also darf ich noch im Haus bleiben, sich so weigern,
ja,
einfach diese Kette abzugeben.
Ja. Ja, genau, das wollte ich nochmal sagen, das gefällt mir nicht.
Nee, war ein guter Punkt, den du noch angebracht hast hier mit den Ketten, das war auf jeden Fall noch notwendig, dass wir das auch noch behandeln, aber ich glaube, dann haben wir alles abgehakt bei Princess Charming und gehen weiter zu einem weiteren TV-Now-Format, was wir, glaube ich, ein bisschen kürzer abhandeln können, und zwar Ex on the Beach, auch wenn da natürlich mehr Folgen für uns zu besprechen sind, aber seien wir mal ehrlich, diese Staffel ist nicht die erste Staffel, oder?
Kann man sagen. Überhaupt nicht. Also ich habe mich wirklich durch die letzten 9 Folgen habe ich mich durchgequält. Einmal habe ich abgebrochen, habe ich angefangen zu gucken, jetzt die 8. Folge, glaube ich, war das, genau. Und nach 5 Minuten musste ich pausieren und dachte, nee, ich schaffe das jetzt nicht. Ich bin gerade nicht in der mentalen Verfassung, dass ich mir diese Leute geben kann.
Woran liegt das für dich? Also sind es die Leute, die du einfach nervig findest oder die du uninteressant findest oder was ist es?
Ich weiß es nicht. Also ja, die Leute sind alle unsympathisch und nicht so unterhaltsam, dass man das gegeneinander so aufwiegeln könnte, finde ich, so wie in der ersten Staffel. Und dann die Stories, die da so passieren, die wiederholen sich in jeder Folge. Zum Beispiel zwischen Till und Hannah. Das finde ich ganz, ganz ermüdend und schlimm.
Das ist auch so albern, ey.
Es ist so, nee, ich kann es nicht mehr hören. Wie der jedes Mal bettelt und so tut, als würde er gleich weinen und Hannah sagt nichts. Ja, ganz schlimm, auch in so einer Babysprache dann immer.
Kann ich heute Nacht vielleicht neben dir einschlafen? Oder?
Ja. Und die sitzt einfach nur da und isst ihre Cornflakes und sagt nichts. Und der immer, ja, sie gibt mir nicht mal ein Kompliment zurück. Ich mache ja alles. Ich denke mir so, na, weil sie nicht will, weil sie dich, sie hat 100-mal gesagt, dass sie nichts mehr mit dir zu tun haben will. Lass sie doch einfach in Ruhe. Das passiert in jeder Folge.
Ja.
Dann, was passiert noch jede Folge? Hier dieser neue Erik. Auch
ja,
ganz, ganz furchtbar.
Ja. Also erstmal Erik, aber was jede Folge natürlich passiert, ist Diogo. Also Diogo ist so berechenbar einfach, weil du hast nicht mal das Gefühl, dass er es in Erwägung ziehen könnte, dass er bei der Frau bleibt, die er gerade irgendwie hat. Also es kam mir schon 2-3 Mal vor, dass halt dann die neue reingekommen ist und es war völlig klar, dass er die nehmen wird und der alten Frau quasi vorziehen wird. Also das ist nicht mal irgendwie ein Konflikt für ihn. Also das ist, der hat da gar nichts zu befürchten oder so. Und es wird aber auch dann toleriert halt. Ne? Auch von, also klar, hier Selina, die findet das nicht gut, aber letztendlich sagt sie dann trotzdem im Gespräch mit ihm, ja, wir beide sind natürlich cool, also klar, wir sind total cool. Also
ja, aber ich glaube mittlerweile, so. Aber das ist ja auch das Ding so, da ist ja keiner wirklich zusammen und sie war am Anfang mit Melody ja noch richtig angepisst so. Aber mittlerweile, ja, redet sie da so mit anderen drüber, ja, und die haben sich halt geküsst, und ja, raucht dann so eine und sieht auch ein bisschen, also nicht traurig aus, aber schon, ja, sauer. Aber es, wie gesagt, es ist kein großer Konflikt mehr, also eigentlich ist es keine Story mehr wert.
Nee, nicht wirklich. Ja, dann haben wir natürlich noch die neuen Österreicherinnen und damit verbunden auch den Erik, den du schon angesprochen hast, oder wie er ja sich angekündigt hat als Sinsen, glaube ich, heißt er, oder Sinsen oder so.
Ja, warte, wie war denn das nochmal?
Sinsen, glaube ich. Stimmt. Also das war ja diese Ankunft, die ja schon richtig geil war, die war ja auch schon im Trailer drin. Das war, ich fand die ja wirklich mega geil inszeniert mit dieser Mariachi-Band, die dann irgendwie ankam, als dann Halil und
ja, Tara. Wer
war noch? Tara, die neue Österreicherin, beim Date war und dann kam auf einmal so eine Mariachi-Band an und im Hintergrund kam einer dieser Mariachi-Sänger und hat dann seinen Hut abgenommen und hat seine Sonnenbrille abgenommen und auf einmal kam zum Vorschein der Ex von Tara und zwar eben dieser Erik oder Sinsen. Der ist irgendwie auch irgendwie der Sohn eines Ex-Politikers übrigens, der hat letztens auch über Bild irgendwas gesagt, so ähnlich wie Henrik. Und Tara kennt man ja aus Österreich, die ist ja irgendwie eine der größten Reality-Stars Österreich, also die hat da schon einige Formate, glaube ich, mitgemacht, ja.
Ja, dann wundert mich nichts mehr.
Nee, also das ist für mich von Anfang an eine total inszenierte Geschichte, also wirklich, ja. Da glaube ich nichts davon, weil nee, die spielen auch so, die versuchen ja nicht mal
das
zu spielen
so
irgendwie.
Das ist so schlimm, nee, ey, jedes Mal, wenn eine Szene mit diesem Erik vor allem ist, und der in diesem Sprechzimmer sitzt, es fühlt sich an wie eine Folge Berlin Tag und Nacht und ich ertrage das nicht. Ich kann nicht mehr, das ist so schlimm. Jeder Gesichtsausdruck ist komplett gespielt. Ich weiß nicht, warum ich das hier jedes Mal mache. Mann, ich wollte doch einmal treu bleiben. So spricht er und ich kann es nicht mehr hören. Es tut mir wirklich leid.
Aber auch mit sehr breitem Berliner Dialekt, ne?
Dann, ja.
Auch gegenüber, das wirkt so, also ich finde es dann schon wieder witzig, diese offensichtlich völlig Banane-Dialoge irgendwie mit Tara, der Österreicherin, im Wiener Dialekt und er im Berlinerischen. Also das ist schon witzig auf die Art, aber einfach, weil es halt so schlecht ist. Weil es ist halt wirklich so, er kommt rein, also für alle, die es jetzt nicht schauen, er kommt rein und kämpft halt quasi um diese Beziehung, weil er ist halt der Ex-Partner von Tara und irgendwie hängt er noch sehr an ihr. Aber irgendwie gab es da was in der Vergangenheit, was halt sie anscheinend sauer auf ihn machen lässt und werden lässt, so, und sie kann ihm halt nicht verzeihen, aber er versucht halt alles und ist aber nicht so flirty richtig, also ist so richtig unterwürfig oder gibt sich so richtig unterwürfig, wie so ein Diener oder so ist der da drin, dass er ihr alles bringt und spricht auch immer so, hey, meine Hübsche und so in jedem, ja. Und küsst sie immer so auf die Hand und so ganz merkwürdig irgendwie. Und ich fand's geil, was er beim Einzug dann Diogo gesagt hat, weil er fand ihn ja so richtig scheiße am Anfang, weil der halt so komischen Style hat, ne, so und so laut war, und dann hat er gesagt, der kam rein wie ein Pausenclown, warum in die Bauchtasche? So, der hat doch gar nichts drin, der hat kein Handy drin, der hat nichts
alles
drin.
Abgeben.
Ja, das war ganz witzig.
Ja, aber das ist halt echt so auffällig, dass der da irgendwie so ein Schauspiel abziehen will, aber er macht es halt nicht mal so gut, so wie letztes Jahr Arman, unser Favorite, der dann da so einen Zettel dabei hatte mit so ein paar Sprüchen, die er raushauen wollte, sondern, also, nee, es ist wirklich irgendwie wie so in der Sekundarschule irgendwie die Theatergruppe, die da gerade was aufführt.
Irgendwann fiel dann der Satz von ihm, I love women, die in die Offensive gehen, das hat er auch mehrfach gesagt. Weil ja dann auch Roxy zuerst auch quasi Interesse an ihm hatte. Da hat er dann schon quasi damit gehadert und hat gesagt, oh scheiße, ich habe sie geküsst. Wie kann mir das Tara jemals verzeihen?
Ja.
Ansonsten haben wir halt noch jetzt, ja, also diese eine Rapperin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, weil sie gar nicht mehr vorkommt irgendwie.
Ja, Lara heißt
Lara.
Die. In der nächsten Folge kommt die, glaube ich, nochmal vor. Aber
genau.
Ja, keine Ahnung, was die in den letzten 5 Folgen gemacht hat.
Wo ja auch Prince eingezogen ist, der auch wirklich nichts macht oder der überhaupt nicht vorkommt. diese ganzen Folge, der unterbietet fast nochmal Jay, der ja auch rausgeschmissen wurde, was ich geil fand, weil der hat wirklich
nichts gemacht. Die konnten den auch alle nicht leiden.
Da war dann wieder so eine Glanzstunde von Tommy, der wirklich der einzige Lichtblick ist da drin fast.
Ja, das stimmt.
Der dann gesagt hat, ja, irgendwie die Zimmerpflanze macht mehr als Jay in diesem Haus und es stimmt. Und ja, ansonsten gibt's jetzt seit neuestem in der letzten Folge dann die neueste Entwicklung, dass die Ex von Halil noch angekommen ist und dann gab es gleich mal ein Einzeldate zwischen dieser Chrissy und Diogo in der Tropfsteinhöhle, nicht im Gletscher, wie sie gesagt hat.
War ja auch gut, ja. Wir waren im Gletscher.
Ja. Und natürlich sofort der Kuss. Wie schon gesagt, bei Diogo ist es eigentlich gar keine Debatte, ob er jemanden küsst oder nicht, sondern wenn er mit jemandem alleine ist, dann wird geküsst, gibt es gar keine andere Wahl. Und ja, das ist dann eigentlich alles. Also dann ist diese Situation mit Erik und Tara so ein bisschen eskaliert. Weil.
Hat er mit der Vanya geschmust? Hat er geschmust?
Hat er geschmust?
Das ist die 100-mal. Oh Gott, ey. Wirklich 100-mal. Warum sagen die da eigentlich geschmust?
Ja, weil das ist, weiß ich auch nicht. Das ist halt so österreichisch. Das ist
ja die Untertreibung des Jahrhunderts.
Geschmust. Ja, ja. Da gibt's auch manchmal ganz gute Dialoge. Irgendwie so, du bist meine beste Freundin, ich will dir alles sagen. Und wenn ich irgendwas erfahre, dann sage ich es dir sofort. Und die haben halt geschmust. Also die haben halt wieder geschmust. Ja. Und dann ist wieder Alarm in der österreichischen Ecke des Hauses. Das ist, was passiert ist bei Ex on the Beach. Nach 8 Folgen, muss man sagen. Es sind, glaube ich, haben wir nicht gesagt, 16 Folgen dieses Jahr? Also es geht noch ein bisschen.
Oh Gott, nein. Ich dachte, das wäre fast vorbei.
Nee, ich glaube, das dauert noch ein
bisschen. Ich kann nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Das ist meine Challenge diesen Sommer anscheinend. Doch nicht die Hitze, sondern diese Sendung. Oh Gott.
Naja. Ich hoffe, die nächste Sendung ist nicht so eine große Challenge für dich. Obwohl man sagen muss, na klar, also die erste Staffel ist natürlich aus unserer Sicht schwer zu toppen, aber ich würde sagen, es ist noch alles drin in dieser Staffel von Mom, auch wenn sie natürlich ein bisschen anders schon von vornherein funktioniert, weil ja von Anfang an in Mexiko gestartet wurde und nicht in diesen charmanten, aber sehr billig produzierten Home-Dates, in den Suites der beiden Männern. Das ist nicht passiert, sondern es wurde, wie gesagt, gestartet direkt in Mexiko und wir haben ja schon mit Anni vor ein paar Wochen den Start festgehalten. Also Dustin und Dan sind die beiden Männer im Zentrum des Formats. Also ein Junger, das ist Dustin, der ist 30 Jahre alt und ein älterer Herr namens Dan. Der ist, wie alt ist er? 49, glaube ich.
Ja.
49 Jahre alt. Genau, jetzt haben wir vier Folgen gesehen und ich würde sagen, das bewegt sich auf einem guten Niveau, aber jetzt nicht überragend, oder?
Ja, also bis jetzt nicht, aber ich gucke es auf jeden Fall sehr gerne. Es ist solide bis jetzt.
Ja, ich auch.
Ja, ich mag auch die Kandidatinnen.
Auch da gibt es natürlich dann wieder Abstufungen, aber ich finde die auch gut. Und das hat halt schon einen Vorteil, dass da auch ältere Damen dabei sind. Also gerade in den O-Tönen hört man dann auch mal andere Sachen als jetzt in diesen ganz jungen Formaten. Das ist schon irgendwie, ist schon gut. Also das hat schon Sinn und das trägt auch was zur Qualität des Formates bei, dass die halt eine gewisse Lebenserfahrung haben und ein bisschen anders auch auf gewisse Dinge schauen und gewisse andere Sachen sagen. Gerade jetzt bei Nina, die ist ja so ein bisschen aufgetaut jetzt mal in diesen drei Folgen. Die habe ich noch so als Enttäuschung der ersten Folgen wahrgenommen, weil die halt viel verspricht. Die ist Moderatorin, die ist Sängerin, die ist Schauspielerin aus München irgendwie. Da habe ich schon damit gerechnet, dass ich da einen mittelgroßen Crush aufbauen werde, weil die natürlich irgendwie auch entertainen will. Ähnlich wie Mariam. Sie ist aber jetzt nicht diese Stressmacherin, sondern sie ist aber dafür sehr, sehr ehrlich, weil die hatten jetzt auch ein Date, dann das war das geilste Date, mit Dan auf diese Boot,
ne? Ja, generell dieses Yacht. Gruppendate auf der Yacht, das war so lustig, weil die da eben, die ganzen Ladies waren eben mit Dan auf einer Yacht, haben anscheinend eine richtig große Tour gemacht und in der Zeit ist allen schlecht geworden. Anne saß irgendwann am Rand und hat gekotzt ins Meer und alle anderen hatten keinen Bock mehr und dachten immer, ja mein Gott, wann sind wir endlich wieder an Land, ich kann nicht mehr. Und Dan ist immer noch putzmunter da rumgelaufen und hat Champagner angeboten und eingegossen. Das war echt witzig.
Ja, und er hatte ja dann auch noch die Bürde, dieser völlig demotivierten Mannschaft da auf diesem Boot, dann am Ende noch zu sagen, ja, übrigens, und eine von euch werde ich jetzt noch quasi ins Einzeldate einladen. Ja. Das Einzeldate war dann irgendwie auch nur so ein Einzelgespräch, aber eine von euch darf jetzt mit mir noch gleich im Anschluss ein Einzeldate machen. Die alle liegen da halb im Kotzen und irgendwie komplett, auch sonnenbrandmäßig waren die ja komplett durchgebrannt am Ende. Ja. Und es war einfach ein Anblick für die Götter, wo er dann halt Nina ausgewählt hat und sie hat gesagt hat so, ja, freue ich mich. Und dann O-Ton aber gesagt hat, boah, ich habe mir nichts Schlimmeres vorstellen können, als jetzt nochmal aufs Date zu müssen. Und es war so erfrischend, das mal zu hören, dass die Leute halt einfach auch keinen Bock mehr haben, wenn die da ständig rumgurken auf irgendwelchen Booten und tausend O-Töne geben müssen, vor der Sonne irgendwie durchgebrannt werden. Und dann, ja, ist dann auch so ein wirklich auch teilweise auch wirklich überheblicher Typ da dabei, der ständig auch dieselben Phrasen raushaut.
Das fand ich auch witzig, wer war das, Jasmin oder so, die ja auch so richtig immer, nee, die andere, die andere Esoterik, Jasmin, genau, die dann zwischendurch auch immer so die Augen verdreht und dann auch irgendwie so meinte, ja, also, denn ging uns allen so ganz schön auf die Nerven, muss ich mal sagen. Das war irgendwie ganz schön, das mal zu hören.
Ja, und Yassi hat's ja dann auch wirklich ihm ins Gesicht gesagt, ne? Also, als dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, irgendwie mit einem Kuss oder so. So, weil er hat ja gestern.
Weil sie das Date nicht bekommen hat, genau.
Ja, genau. Und dann hat sie so gesagt, ja, du Arschloch, du fühlst ja irgendwie so das Wort. Und dann ist aber er auch ein bisschen zündig geworden, also er wird dann auch ein bisschen aggressiv. Und hat dann auch gesagt, du, übrigens, du hast ja gestern noch den Junior geküsst. Und also er hat da schon gut argumentiert, muss man sagen.
Ja, fand ich auch.
Und hat schon so ein bisschen diese Doppelmoral von ihr so rausgehoben. Und sie wusste auch nicht wirklich, was entgegenzusetzen. Also die ist ja auch nicht die aller...
Schlagfertigste,
sagen wir es mal so. Da hat er ihr schon gute Grenzen aufgezeigt. Da war sehr souverän, muss man sagen, aber... Sie hatte natürlich auch irgendwo einen Punkt, also die war halt auch genervt in der Sekunde, muss man sagen. Aber man muss auch sagen, es gab eine Charakterentwicklung bei ihr am Ende der vierten Folge jetzt, weil sowohl haben sich dann wieder Dan und sie vertragen, also es gab dieses klärende Gespräch, was ich von beiden eigentlich gut fand, dass sie das gemacht haben. Also Dan, der ja wirklich verständlich auch so reagiert hat teilweise und sie natürlich auch für die Wortwahl hat sie sich entschuldigt. Aber was ich noch stärker fand, war am Ende eine sehr lustige Szene, als dann eine Kandidatin, wie heißt die, ihren kompletten Ausraster hat. Genau, Jenny.
Ach, genau, ja. Was war das? Das war so lustig.
Das war sehr skurril.
Ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Warum, also wie kann man denn so ausrasten?
Ja, mal wieder die Zigaretten, ne? Also das war einfach... Das Einmaleins der Reality-Shows, irgendwie Zigaretten sind verschwunden, aber hier noch nicht mal vom Format, glaube ich, intendiert, sondern sie hat einfach ihre Handtasche vergessen irgendwo, hat die nicht mehr gefunden und wurde dann wirklich sehr, sehr nervös und sehr, sehr hysterisch und hat dann rumgebrüllt da im Haus und hat einen Heulkrampf bekommen, weil sie ihre Zigaretten nicht mehr gefunden hat. Ich habe keine Lust mehr, hat sie gesagt, ich will doch nur eine Kippe haben, ich habe keine Schokolade, ich habe mein ganzes Leben abgegeben, was tue ich mir hier an? Also die hat einen richtigen Anfall bekommen und da hat dann sehr lustig Yassi reagiert, auch im O-Ton, hat dann so gesagt, also ich habe da rausgeschaut und irgendwie... Die ist da komplett durchgedreht und dann bin ich halt rausgegangen und die versucht zu trösten. Und da hat sie ihr ja auch so Süßigkeiten noch gebracht und so. Und dann ein bisschen Schokolade
ging's wieder. Guck mal, das hier ist das hier und das ist hier eine kleine Schokolade. Und das war nicht so süß, wie die dann da so saß, die Jenny so ihren Kopf an ihre Schulter gelegt und dann so meinte, oh, das hier ist ein Bonbon. Wie so ein Kind.
Ja, ansonsten gab es halt diese Auseinandersetzung zwischen Alina, die Dauerbesoffene, die wir auch schon mal erwähnt hatten, und ja, dieser... Monika, die ich ja ganz gerne mag. Was sagst du zu den beiden?
Ja, also ich finde, wie heißt sie nochmal? Alina, genau. Alina ist ein bisschen die Sarah Knappig der Staffel, finde ich. Also die hat sich ja relativ zeitig schon ins Abseits geschossen. Anscheinend ist die auch sehr anstrengend und es gab ja auch diesen Konflikt am Lagerfeuer mit dieser anderen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Selina oder sowas, wo sie auch völlig...
Die Bundeswehrfrau, ne?
Ist genau, wo sie auch völlig durchgedreht ist, ohne Grund in dem Moment. Sprich jetzt nicht mit mir! Rede jetzt nicht! Hör auf mit mir zu sprechen! Und sie hat gar nichts mehr gesagt und ist dann irgendwann gegangen und hat geweint.
Die ist auf jeden Fall ein diskutabler Charakter und da wird es auch bestimmt noch zur Sache gehen, weil jetzt die neuen Teams ja gewählt wurden von den beiden Männern und Frauen, also von den beiden Männern, nicht Frauen. Team Senior wird jetzt quasi bestehen aus Yassi, Jennifer, Monika und Simone und Dustin hat Anne, Selina, Nina und Lisa gewählt. Was ist denn jetzt, hast du schon einen Tipp für beide, wo du sagst, das könnte was werden?
nicht so richtig irgendwie. Also ich glaube, dass Yassi auf jeden Fall relativ weit kommen wird, auch wenn es bei ihr ja immer so ein bisschen hoch und runter geht. Aber ich glaube, der Dan, der findet die schon echt gut. Der ist ja auch so ein bisschen so ein Lustmolch, muss man sagen. Also ich glaube, der bleibt dran an ihr und sie an ihm. Aber bei Dustin finde ich es irgendwie schwer. Ich glaube, der ist auf jeden Fall auch so einer, der es irgendwie jeder recht machen will oder ja, es zumindest versucht. Deswegen kann ich da noch nichts sagen.
Ja, ich tippe bei ihm so ein bisschen auf Lisa. Also das ist ja, glaube ich, die bei ihm im Zelt geschlafen hat.
Genau, ja.
Ja, ich finde, die haben so eine ganz gute Ebene schon zusammen irgendwie.
Ja.
Die wird es auf jeden Fall weit schaffen. Und es fällt mir schwer, dann jemanden anderes zu finden bei ihm, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es noch so eng wird, ehrlich gesagt. Also vielleicht noch Nina, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wird sich irgendwann zerschlagen. Ich glaube, dass Lisa da schon der beste Tipp ist. Und bei Dan, ja, ich weiß gar nicht. Yassi ist natürlich schon, ja, die ist schon anstrengend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit Jennifer sogar
was werden könnte.
Also das waren ja, glaube ich, die auch schon so intensiv getanzt haben, ne?
Ja.
Ja. Also das kann ich mir auch noch vorstellen jetzt, wenn ich ja daran denke, dass ich auch eine Junge und eine Alten mal zusammen schiebe. Ja, ich glaube, das sind die besten Bets im Moment, ehrlich gesagt. Ansonsten noch kurz zum Off-Text, müssen wir noch kurz dazu kommen. Auch ein paar Highlights dabei, muss ich sagen. In Folge 3 kam der Satz, und das finde ich schön, weil es eine gute Analogie gibt in Folge 4, und zwar in Folge 3 fiel der Satz: Ruhe könnt ihr knicken, Mom ist der Cagefight der Liebe, kam dann hier. Und in Folge 4 kam: Mom ist ja im Grunde die Reise nach Jerusalem der Liebe. Also vom Cagefight der Liebe in einer Folge zur Reise nach Jerusalem der Liebe. Und dann gab es auch noch ein schönes, also unfassbar auch, wie man das in der Folge lassen kann, aber gut. Achtung, liebe Frauen, jetzt die Augen auf. Dustin startet sein allabendliches Entertainment-Programm.
Oh Gott,
er duscht. So geht das Streaming ohne Internet, wenn Wasser seinen Body runterstreamt.
Nein, das haben die da nicht gesagt.
Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber es ist gefallen, leider. Ja. Außerdem,
oh Gott.
Zum Glück sind alle anderen Frauen alle gute Verliererinnen. Oder sagen wir so, sie wären es gerne, verlieren ist halt Kacke fürs Ego. Also dieser Satz steht auch so in den offiziellen Blättern, die dann hier der offene Mensch da vorlesen musste. Finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung. Na gut, lassen wir diese ganzen Dating-Shows hinter uns und gehen zu den News. Wir haben einige und die müssen wir jetzt sehr schnell abhaken, muss ich dir sagen. Deswegen, ja, schauen wir mal, was wir überspringen können davon. Aber ich würde sagen, die erste Show, die sollten wir erwähnen, und zwar auch bei Join. Da gibt es nämlich bald eine weitere Show mit Claudia Obert. Wer hätte es gedacht?
Oh, wow.
Die Obert Connection heißt es. Ganze. 6 Folgen, 20 Minuten, ab dem 15. Juli 2 Folgen erscheinen pro Woche im kostenlosen Programm. Und bei Join Plus gibt es gleich alle Folgen, also nicht gratis, sondern gibt es gleich alle Folgen auf einmal. Und zwar wird es darum gehen, 6 Social Media Stars teilen ihre Tipps und Tricks mit Claudia Obert, weil sie ihren Instagram-Account und ihren TikTok-Account nach vorne treiben will. Das ist das Konzept.
Mhm. Ja. Das klingt ganz schlimm.
Ja, es klingt halt wie so ein super aufgesetztes Konzept, also was halt einfach nicht stimmt. So, ich glaube nicht, dass ihr so viel daran liegt, ihren Social-Media-Auftritt irgendwie zu stärken.
Glaube ich auch nicht. Die wird dann wieder so dieselben 2-3 Sprüche raushauen und das war's dann.
Ja, und vor allem ist sie ja wirklich schon ein Social-Media-Star. Also zwar unfreiwillig und auf anderen Accounts, also so Galerie Arschgeweih und sowas. Aber so, das könnte sie auch einfach selbst posten, so, dann hätte sie Millionen von Klicks und so.
Ja.
Es gibt dann ein Spezialgebiet von diesen Social Media Stars, also Beauty, TikTok, Erotik, Fitness wird hier genannt als Beispiele dafür. Für die InfluencerInnen, die da sie irgendwie da betreuen werden. Jetzt gibt's die versprochenen News zu The Masked Singer. Und zwar gibt's ja schon seit längerem die Show The Masked Dancer in den USA und jetzt auch gerade frisch gelaufen in Großbritannien. Hat da grundtechnisch auch gut funktioniert, muss man sagen. Und jetzt ist bekannt, dass sich Endemol Shine Germany die Lizenz für Deutschland, Österreich und der Schweiz gesichert hat. Also das war ja schon lange in der Diskussion. Und jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, dass dann natürlich die Produktionsfirma das Format dann bei den Sendern anbietet. Und ja, das liegt natürlich irgendwo auf der Hand, dass das passieren würde, also dass das irgendwie nach Deutschland auch kommen könnte. Die Frage ist, wohin es geht. Also ob es dann ProSieben wird, was ja irgendwie auf der Hand liegt und die natürlich bestimmt auch irgendwie die natürliche Heimat dafür wären oder halt, ob sich ein anderer Sender schnappt. Welcher Sender könnte es denn sein, deiner Meinung nach?
Ja, also ich fände ProSieben schon am sinnvollsten, oder?
Ja, natürlich. Also klar, das würde passen mit 2 Staffeln Masked-Singer und 1 Staffel Masked-Dancer pro Jahr, würde dann auch irgendwie das komplette Programm nur noch aus Masken bestehen.
Ja.
Ich kann mir ja ganz gut vorstellen, gerade weil ja auch Daniel Rosemann, der ProSieben-Chef, jetzt zu Sat.1 gegangen ist, also beziehungsweise der ja jetzt beide Sender managt quasi, dass das sozusagen auch ein Format sein könnte für Sat.1. Kann ich mir gut vorstellen, so. Die brauchen halt was im Moment, so ein bisschen, was auch
Ja,
irgendwie positiv ist und so.
Es läuft nicht so gut, Daniel. Was ist los?
Also der muss, man muss sie zugutehalten, der ist da erst vor 2 Wochen oder so hingegangen.
Ja, ich weiß.
Ja, aber trotzdem. Kann ich mir irgendwo gut vorstellen, dass das auch zu Sat.1 gehen könnte, The Masked Dancer. Jawohl, dann gibt's ein Quiz, das ich nur erwähne, weil ich da auf eine Antwort des NDR hoffe, beziehungsweise auf eine Einladung des NDR. Und zwar wird Elton ab dem 4. Juni, ja, Juni? Nee, kann es sein? Juli, glaube ich. Ich habe es ja falsch aufgeschrieben. Nee, 4. Juni ist ja heute. Deswegen, ich glaube nicht ab heute. Ab nächstem Monat, 22.45 Uhr sonntags im NDR, also ganz komische Uhrzeit irgendwie, da wird's ein Fernsehquiz geben, moderiert von Elton. Na, siehste, das TV-Kultquiz mit Elton heißt die Show. Und ich wollte es nur erwähnen, Jürgen von der Lippe sind dabei, Caroline Peters, Kurt Krömer, Wolfgang Lippert und Mareike Amado. Und ja, ich würde mal sagen, da würde noch jemand dem Format gut tun und ich würde mich da anbieten. Also der NDR kann gerne mal durchklingeln. Apropos öffentlich-rechtliche, der SWR hat eine Show eingestellt, die seit 18 Jahren lief und ich muss schon sagen, sehr überraschend, die längste Late-Night-Show in Deutschland, die Pierre M. Krause-Show, wird nach mehr als 600 Folgen beendet werden. Am 6. Juni, also jetzt dann am Sonntag, wenn ich richtig rechne, dann wird Ende sein mit der Pierre M. Krause-Show und damit hat er nicht gerechnet, damit haben wir nicht gerechnet, aber der SWR hat anscheinend jetzt nicht so viel Kohle, dass diese Show weiter bestehen könnte. Ist irgendwie traurig, obwohl ich die Show nicht geschaut habe, also nicht regelmäßig zumindest, man bekommt ja so manchmal was mit, aber ihn finde ich immer lustig und diese Formate, die er ja bei YouTube hat, die finde ich gut, Kurzstrecke und sowas. Also irgendwie überraschend, aber gut, das ist halt schade irgendwie, dass das Genre Late Night noch nicht mal, also das war ja immer die Forderung, dass er auch mal ins Erste kommt, aber noch nicht mal in einem dritten Programm möglich ist, obwohl er halt wirklich durchweg gelobt wird für seine Show und für seinen Humor. Also merkwürdig irgendwie.
Ja, das ist schon krass. Vor allem, also so ein Sender wie der SWR, also ich weiß jetzt, ich wüsste nicht mal, was da sonst läuft. Und dann hatten die irgendwie für so lange Zeit so ein Format, was erfolgreich lief und dann wird es einfach so abgesägt.
Ja, ob es erfolgreich lief, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aus Quotensicht, keine Ahnung. Aber
ja, okay, aber es war auf jeden Fall, glaube ich, den meisten ein Begriff, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also SWR bringt man mit Pierre M. Krause in Verbindung irgendwie. Die Sendung hieß ja auch früher SWR 3 Late Night. Also irgendwie, das ist schon ein Sendergesicht. Deswegen wundert es mich auch. Man hofft fast, dass er mal bei einem anderen Sender irgendwie mal die Chance bekommt. Er hat ja auch eine Show oder eine Sendung von hier Raab Late Night, hier Dings, wie hieß es? Täglich frisch geröstet, durfte er auch machen.
Ach so, okay.
Und das war anscheinend ganz cool, ich habe es selber nicht gesehen. Aber ja, man hat immer die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch bei einem anderen Sender irgendwie in irgendeiner Weise unterkommt. Ja, könnte ich mir übrigens auch mal gut vorstellen bei Jokos Show hier. Stiehl mir nicht die Show, dass er mal so einer von denen ist. Ich glaube, das könnte gut klappen. Vielleicht auch doch einer für The Masked Dancer bald mal. Weiß ich nicht.
Oh Gott, der Arme.
Ja, aber gut, vielleicht ist das dann auch das Sprungbrett wieder irgendwie zu ProSieben oder so. Kann ja auch sein. Eine andere Late-Night-Show wird beendet und da bin ich ehrlich gesagt gar nicht erschrocken. Oder was heißt erschrocken? Erschrocken ein bisschen tatsächlich, aber ein bisschen schön auch, dass irgendwie diese Sendung nicht weitergeht. Und zwar Pocher, gefährlich ehrlich, wird nicht mehr weitergehen.
Thank God.
Ja. Also für mich bisher eigentlich einzig und allein aus TV-Sicht, muss man sagen, für einen Moment gesorgt, der natürlich im Hinterkopf bleibt, und zwar der
Ja.
Wendler-Moment, die Wendler-Show. Das war einfach Gold, aber ansonsten war das halt nicht viel, was da passiert ist, und irgendwie auch allein dieses Set, ey, wenn ich das Set schon sehe, das ist einfach so lieblos, und diese Einspieler so lieblos geschnitten. Wenn du daneben irgendwie Neo-Magazin siehst oder auch Late Night Berlin siehst, das ist einfach so
Ja.
tausendmal hochwertiger. Es ist wirklich nicht schade darum, ehrlich gesagt.
Nee, auf jeden Fall nicht. Farewell.
Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen wieder diskutiert worden, inwiefern das mit der Neuausrichtung von RTL zu tun hat, weil Pocher
Ah,
und gerade
stimmt.
dieser Humor ist natürlich jetzt nichts. Also DWDL hat den Artikel geschrieben, ich habe hier das direkte Zitat. Zitat: Der direkte und mitunter derbe Humor der Personality-Show passt nach DWDL-Informationen nicht mehr zu dem, was sich der neue RTL-Chef Henning Teves unter Familienunterhaltung vorstellt. Also, nach DWDL-Informationen hat es auch unter anderem daran gelegen. Und es ist eigentlich alles so ein bisschen noch fraglicher, was das jetzt für das Sommerhaus bedeutet, ehrlich gesagt. Also, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, aber es wird ja gedreht und es kommt auf uns zu. Aber was dann da passieren wird, ob das irgendwie eine Kindershow wird oder was weiß ich.
Nee, ich glaube, manche Sachen werden schon beibehalten. So ein paar wichtige Eckpunkte.
Ja, ich wäre jetzt nicht traurig darum, wenn jetzt ein bisschen die Handbremse gezogen wird, aber es macht mir ein bisschen Angst um eins meiner Lieblingsformate, das Sommerhaus. Ja, gut. Apropos RTL, das ist meine Lieblingsnews der Woche eigentlich, weil das so absurd ist, finde ich. Und zwar, am 1. Juli ist ja noch ein bisschen hin, ein paar Wochen, aber am 1. Juli würde Prinzessin Diana ihren 60. Geburtstag feiern. Natürlich rastet RTL jetzt komplett aus, was diesen 60. Geburtstag betrifft. Du kannst dir aber nicht vorstellen, was hier alles ansteht. Also, ich lese dir das jetzt nach und nach vor, diese ganzen Formate, die hier anstehen. Unfassbar. Okay. RTL 20:15, 1. Juli, RTL Spezial, also der ganze Titel der Show. RTL
Ja.
Spezial, 60 Jahre Diana, wer war sie wirklich? Frauke Ludowig enthüllt die wahre Geschichte der Jahrhundertprinzessin. Das ist der ganze Titel der Sendung. Um 22:15 Uhr. Die Wahrheit über unsere Königshäuser. Insider packen aus. Es geht nicht nur um das britische Königshaus, sondern auch um Monaco, Niederlande, Thailand und Schweden. So, dazu um 10 Uhr, auch am selben Tag, also um 10 Uhr vormittags, läuft schon Prinzessin Diana, Liebe, Macht, Legende. Dann danach gibt es ein verlängertes Punkt 12 anlässlich dieses 60. Geburtstages von Prinzessin Diana. Um 16 Uhr läuft die BBC-Doku, Dianas Tod, 7 Tage, die die Welt bewegten. Es ist völlig absurd, was da passiert, oder? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein monumentales Ereignis. Das ist der 60.
Nee.
Geburtstag. Das ist noch nicht mal der Todestag.
Nee. Vor allem, da kommen doch dann eh Sachen, die jeder schon weiß.
Aber es ist noch nicht alles. Bei TV Now gibt's am gleichen Tag diese dreiteilige Doku, die dann eben bei RTL schon anläuft. Prinzessin Diana, Liebe macht Legende, die wird es bei TV Now komplett geben. Dann etwas früher jetzt schon, ab ja, übernächste Woche, 15. Juni, gibt es die Doku Elizabeth and Margaret, gefangen zwischen Liebe und Pflicht. Das wird es geben. 2 Tage später, am 17. Juni, gibt es Kate, Doppelpunkt, Königin der Zukunft. Ab dem 24. Juni, noch eine Woche später, gibt es Harry und Meghan nach dem Bruch mit der Queen. Auch eine Dokumentation. Und am gleichen Tag gibt es eine zweiteilige Dokumentation. Diana, das Interview, das die Monarchie erschütterte. So.
Wow, das finde ich auch wieder Classic RTL, dass dieses Interview, von dem Harry und der andere gesagt haben, ja, das Interview dürfte eigentlich nie wieder gezeigt werden, weil die ganze Story dahinter da ja richtig ja fies und dark ist. Und RTL erstmal, ja, hier 2 Stunden lang zeigt das Interview anlässlich des 60. Geburtstags.
Aber jetzt mal ernsthaft, findest du das ernsthaft interessant, was hier passiert und was in
Nee,
diesen Dokus gezeigt wird?
also ich interessiere mich zwar generell schon so ein bisschen dafür, aber Ja, man weiß ja dann auch, was bei RTL da dann so gezeigt wird und wie diese Dokus in Anführungszeichen dann aufgebaut sind. Das ist ja wirklich, sind immer dieselben Bilder, die man sieht und ja, alles, was da gesagt wird. Ich glaube nicht, dass Frau Kolodewig plötzlich mit den größten Insider-News um die Ecke kommt.
Sie spricht mit Menschen, die Diana wirklich kannten. Also das
Ja, komm, ey, das ist
heißt
dann
ja schon
irgendjemand,
einiges.
der vor 40 Jahren im Palast mal die Klos geschrubbt hat oder so.
Wahrscheinlich. Also, es ist eine völlig andere Welt. Ich könnte mich, glaube ich, für weniges so wenig interessieren als das hier. Also, es ist wirklich hammerhart, finde ich, dass hier wirklich, also 8 bis 10 Formate anlässlich eines Geburtstags aus dem Boden gestampft werden, beziehungsweise halt nach Deutschland gebracht werden. Aber es gibt ja offensichtlich wirklich dieses Publikum dafür. Ne, also.
Ja, das finde ich auch krass. Ist die, also die Fan-Community der Royals in Deutschland wirklich so enorm groß?
Ich glaube schon. Also ich glaube, die haben halt wirklich richtig Aufwind bekommen durch diese ganzen Formate der letzten Jahre. Die haben ja dann auch immer Punkt 12 verlängert und dann kam dieser Adelsexperte und dann kam wieder Maria Kretschmer und das können sie halt schon gut und da haben sie auch Ross Anthony dabei und so. Also
Das
das
verstehe ich auch
ist
nicht. Warum ist Ross Anthony da dabei?
ja, weil er Brite ist.
Ja,
Das
wow.
ist, das
Der hat
reicht.
doch überhaupt nichts damit zu tun. Der singt Schlager.
Nur nicht, weil das ist ja der ursprüngliche Beruf. Also gut, das soll es mal gewesen sein zu den News. Also einiges Unfassbares dabei auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf einiges und auf einiges auch nicht. Jetzt wollten wir noch 2, 3 Wörter kurz verlieren zu einer Serie, zu der wir noch gar nicht so furchtbar viel sagen können, aber irgendwie die uns beide auf dem richtigen Fuß erwischt hat. Also ich kann mal kurz sagen, dass bei mir ähnlich vielleicht wie bei den ganzen Royalisten in Deutschland, das Angebot nach düsteren Mörder-Mysteries ja schon irgendwann gestillt wurde. Also ich finde, irgendwann hat man genug gesehen gehabt, aber irgendwie kam in den letzten Jahren nicht so viel. Also ehrlich
Das
gesagt, so ein
stimmt.
klassisches Mörder-Mystery, so ein klassisches Whodunit, also wer hat's getan, wer ist der Mörder, gab es in den letzten Jahren nicht mehr so oft. Also wir hatten, also fast das Letzte, an das ich mich so klassisch erinnern kann, war halt die dritte Staffel von True Detective. Das ist auch schon wieder fast 2 Jahre, oder ich glaube schon mehr als 2 Jahre her. Und deswegen war ich ehrlich gesagt ziemlich hyped für Mare of Easttown, also eine Serie von HBO, wo halt klar ist, was das Konzept ist, also irgendwie Dead Girl, Klassiker, ein Mädchen stirbt in der ersten Folge. Es gibt eine Ermittlerin, von einem großen Star besetzt, Kate Winslet in dem Fall, die natürlich private Probleme hat, die irgendwie gestört ist, die irgendwelche psychischen Probleme hat und damit zu kämpfen hat und die aber gleichzeitig diesen Mordfall ermittelt. Und ja, genau das ist es, genau das kann man erwarten und genauso gut ist es, muss man sagen, oder?
Yes, mir gefällt es auch richtig gut. Und ich finde auch, also ich bin ja nicht so der Filmfanatiker. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, deswegen weiß ich nicht, ob Kate Winslet überhaupt, also generell auch öfter mal solche Rollen spielt, aber ich habe sie halt eher immer so in dieser, ja, Romantic-Comedy-Schiene eher im Kopf. Keine Ahnung, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber ich habe sie so verordnet und deswegen fand ich das ziemlich cool, sie auch mal so zu sehen. Und sie ist auch, also ihr Charakter ist auch nicht sympathisch oder so, aber man fühlt irgendwie trotzdem mit ihr mit.
Ja, klassische Anti-Heldin. Also das ist ja was, was
Ja.
jetzt mittlerweile in der Serienwelt fast so ein bisschen verpönt ist, weil es halt wirklich jahrelang diese Anti-Helden gab. Also angefangen von Tony Soprano über dann natürlich Walter White und Mad Men und Suits und so weiter. Also alles Mögliche. Überall gibt es diese Anti-Helden, die eigentlich schlechte Menschen sind, mit denen aber man trotzdem mitfiebert, weil sie halt die Protagonisten einfach der Show sind. Und hier ist es halt eine Protagonistin, die ähnlich, würde ich mal sagen, ist wie ja viele dieser Figuren, die man aus diesen Serien kennt. Also Broadchurch ist natürlich aus Großbritannien so der offensichtliche
Ja.
Vergleichswert. Also das ist schon sehr ähnlich. Und da gibt es ja dann den von David Tennant gespielten Ermittler, der natürlich auch hier sehr ähnlich ist wie Kate Winslets Figur.
Stimmt.
Das ist natürlich ein Klischee und aber trotzdem ist es einfach super gemacht, es ist super gefilmt, es ist super verkörpert von Kate Winslet, die auf jeden Fall für alle möglichen Preise dafür nominiert werden wird, weil sie großer
Ja.
Name ist, plus HBO-Drama, plus so eine Serie hier, die irgendwie auch jeder schaut. Es wird super diskutiert mit Mörderquoten, die meist aufgerufene Show bei HBO Max übrigens, die es jemals gab, also ist ja auch noch nicht so alt, aber trotzdem, großer Erfolg. Und jetzt lief ja am Montag in den USA die Finalfolge und ich musste wirklich kämpfen, dass ich bisher noch nicht gespoilert wurde, weil in Deutschland liefen halt bisher jetzt 4 Folgen, heute erscheinen die Folgen 5 und 6 bei Sky.
Ich bin auch richtig gespannt und ich bin auch gespannt, ob unsere Vermutungen noch irgendwie, irgendwie sich bewahrheiten oder ob wir komplett in die Irre geführt wurden.
Ja, und es ist auch mal wieder schön so zu rätseln, ne? Bei so einer Show. Mhm. Irgendwie diese Mystery-Box-Shows, da gehören ja auch so Sachen dazu wie Mr. Robot oder sowas, wo man von Woche zu Woche so Hinweise bekommt für eine Handlung und man selbst im Internet irgendwie rätseln kann und rätseln muss. Das ist doch auch mal ganz schön wieder. Also ich habe das gerade sehr gebraucht und ich bin sehr froh, dass das Mayor of Easttown jetzt in unserer Welt ist und bin gespannt auf die letzten Folgen. Also wir werden da bestimmt irgendwann nochmal drauf eingehen, wenn wir das Finale auch gesehen haben und werden euch dann sagen, ob es sich denn lohnt, das ganze Rätseln. So, dann haben wir noch ein Spiel zu absolvieren und zwar ein Spiel, das auch jetzt schon länger nicht mehr zum Zug kam und zwar das Spiel Spielsatzsieg heißt es ja. Also ein Quiz, bei dem du die Stimme einer Person erkennen musst, eines Fernsehstars, würde ich sagen. Mhm. Ja, ich würde mal sagen Fernsehstar. Mit allen Einschränkungen, die das Wort Star hat natürlich. Also Star ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber ich weiß natürlich auch, dass du jemand bist, die gerne auch mal, wenn wir das Spiel spielen, mit anderen Leuten, die dann auch gerne mal mir sagt, oh, das war doch einfach.
Ja, leider. Ich glaube, ich hätte eher meine Klappe halten sollen, weil jetzt wird es bestimmt richtig schwierig und weiß ich nicht, du holst irgendwie jemanden aus der Kiste, der mal 1997 bei GZSZ mitgespielt hat.
Nee, das definitiv nicht. Also alle sind noch aktiv dabei und wirklich
Joe Gerner.
Nein. Alles, die stehen im Saft, voll im Saft ihres Lebens. Und es geht einfach mal los. Ich sag mal nichts zum Schwierigkeitsgrad, aber ich sag mal, es ist an dich angepasst. Also als Expertin und Vorsitzende des Spielekomitees. Es geht los mit Person Nummer 1.
Und meine allerliebste Freundin ist da. Die wollte ich euch mal kurz eben zeigen. Und wer ist es?
Hi, guys.
Die Sandra, genau.
How are you?
Oh Gott, das ist richtig schwer. Scheiße.
Also es geht natürlich nicht um Sandra, sondern um die andere Person.
Oh, die Stimme kommt mir so bekannt vor, aber ich habe gerade kein Gesicht vor Augen.
Blackout.
Die Sandra. Ich weiß es nicht. Es klingt wie eine Moderatorin oder so. Also auf jeden Fall schon ein kleines bisschen so mittleren Alters.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das mit dem Alter.
Aber wer könnte das sein? Oh, verdammt, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung.
Okay, ich sag's dir.
Ich sag jetzt einfach, es ist, keine Ahnung, Lena Savakis.
Nein, das stimmt nicht. Also ich würde sagen, in der Seriositätsskala bist du einmal komplett verrutscht. Und zwar ist es nicht Lena Savakis, sondern es ist die Ex-Frau des Wendlers, Claudia Norberg.
Oh, okay, nein, da wär ich weit weg gewesen.
Ja, ist natürlich jetzt, wie gesagt, Star, aber sie war ja natürlich im Dschungelcamp und so und hatte schon Schlagzeilen auch, aber jetzt auch seit einiger Zeit nicht mehr. Eigentlich habe ich von ihr nichts mehr gehört, seit sie dieses Punkt 12 eingefädelte Date hatte mit Prinz Frederik von Anhalt oder so. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch ewig nichts mehr von ihr gehört, deswegen, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie ihre Stimme klingt.
Legendäre Szene bei diesem Date, er steigt aus und nennt sie bei falschen Namen.
Oh Gott.
Ja, gibt's bei YouTube, Claudia. Kann man sich angucken. Okay, dann gehen wir zu Person 2, oder?
Yes.
Los.
Aber zumindest kann ich eine Frage beantworten, nämlich warum ich die Kopfhörer überhaupt brauche unter Wasser. Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich kraule halt einfach wahnsinnig gerne und würde Musik dazu hören oder Hörbücher, Hörspiele, damit die Zeit dann auch zügiger vergeht und ich vielleicht auch ein bisschen mehr schwimme.
Okay, was? Irgendwer schwimmt auf jeden Fall? Irgendwer krault sogar?
Ja.
Finde ich schon mal krass vom Könnerlevel, weil ich kann mich gerade so über Wasser halten, aber good for her.
Ich bin auch kein guter Schwimmer.
Nee, ich habe nicht mal ein Seepferdchen. Naja.
Echt?
Ja.
Aber da muss man sich, glaube ich, nicht dafür schämen.
Nee, muss man auch nicht. Aber ja, Fun Fact, ich bin damals mit einer Nudel geschwommen.
Ich glaube, ich habe auch beschissen bei diesem Test, wo man so tauchen muss.
Ja, das habe ich auch gehasst, ganz schlimm.
Ich hasse Tauchen. Ich hasse überhaupt.
Ich auch. Also ich muss mir auch immer die Nase zuhalten.
Ich auch. Es gäbe ganz schreckliche, peinliche Bilder bei der Bachelorette, wenn ich da so reinspringe. Mit.
Ja, genau.
Das ist ja auch mal so ein Diskussionspunkt. Die so.
Ja, nee, also ich weiß aber nicht, wer es ist. Also, das kann ich jetzt mal sagen. Wer krault? Ist es? Nee, es ist nicht Franzi van Almsick. Ich glaube, die klingt anders. Die hat eine andere, markantere Stimme. Und vor allem, wer muss denn Fragen über seine Kopfhörer beantworten?
Aber ich versuche
interessiert wirklich, dass die Leute, das
ich versuche ja immer den Inhalt wirklich quasi nicht darauf zu beziehen auf die Person, also dass das möglichst nichts mit der Person zu tun hat. Deswegen würde ich jetzt da mal nur auf die Stimme gehen.
Die hat, glaube ich, ein kleines bisschen so ein Dialekt, aber ich kann nicht so ganz zuordnen, wer das sein könnte. Keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach, es ist Manny Capristo. Und die liebt es zu kraulen und dabei Musik zu hören.
Ja, also ich würde vom Alter sagen, bist du in einer richtigen Sphäre. Ja. Aber letztendlich komplett verkehrt. Also es ist Funda van Rooy.
Oh Gott, ja, oh mein Gott, keine Ahnung, die habe ich vielleicht erst 5-mal gehört in meinem ganzen Leben.
Du bist die Spezialistin, also ich meine, es ist schwer. Nee. Es ist, ich glaube, ich hätte sie auch nicht erkannt, also, wenn ich sie wüsste.
Wow.
Aber es müsste auch eine Herausforderung sein. Ich glaube, ja, den letzten, stimmt. Den errätst du aber. Es kommt ein Mann und ich glaube, der hat eine sehr markante Stimme, die erkennst du.
Mhm.
Es waren Gespräche dabei, wo es um ernste Themen ging, auch mal um Rassismus oder solche Dinge und aber das habe ich so genossen, weil die hat mich so oft zum Lachen gebracht. Und das war auch einer der Punkte, der mich auch, ich sag mal, mit durchhalten hat lassen. Humor ist einfach wichtig.
Ja, Gott sei Dank, das ist netterweise einfach gewählt worden von dir. Das ist Michael Mittermeier.
Das ist absolut korrekt. Jawohl, ich wollte dir noch ein Erfolgserlebnis gönnen. Aber es ist auch so ein Name, von dem man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört hat, finde ich irgendwie. Und den man jetzt auch manchmal vielleicht vom Namen her nicht so auf dem Zettel haben könnte, aber von der Stimme natürlich irgendwie einfach.
Das stimmt.
Jawohl, da hast du einen von drei, aber ich würde sagen, das war auch wirklich eine harte Ausgabe. Also Claudia Norberg, ja. Funda van Rooy und Michael Mittermeier. Das ist schon nicht so einfach.
Vielleicht muss ich mehr Galileo gucken in nächster Zeit.
Ja, und nochmal das Date mit Prinz Frederik danach. Hast du nochmal exakt das nachgeholt, was du jetzt falsch gemacht hast. Also Fehleranalyse ist auf jeden Fall auch wichtig für künftige Quizzes hier bei Fernsehen für alle.
Ja.
Na schön, dann würde ich sagen, deine Performance im Spiel würde ich mit absolut 5 von 5 bewerten, weil du ja wirklich alles gegeben hast. Du hast jetzt mehrfach angehört, du hast nicht aufgegeben. Aber
ich habe sogar ein Geheimnis gelüftet über mich.
Auch das natürlich, also das ist ja auch Ziel des Ganzen, dass ich immer mehr Sachen aus euch herauslocke mit der Zeit und auch das hat funktioniert. Aber die ganze Folge, wie würdest du die bewerten?
Ja, also auf jeden Fall mit 5 von 5 Sternen. Ich glaube, was anderes ist auch nicht möglich, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich glaube, man kann nicht unter 5 Sternen geben, dann kommt Error. Und ansonsten, ja, einfach nette Leute, gute Folge, Punkt.
Okay, das ist auch ein guter Kommentar für die Rezension, die man machen kann bei Apple Podcasts. Also wie gesagt, 5 Sterne plus diesen Kommentar. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Diesen Podcast kann man folgen unter @fernsehenfa. Und jetzt kommt der Reim, denn wo kann man dir folgen?
Bei @NatalieK.
Jawohl, wunderbar. Das hat auch geklappt. Hashtag Fernsehen für alle, das kann man verwenden. Und uns natürlich frohe Botschaften senden. Da freuen wir uns auch sehr. Ja, jetzt sage ich danke an dich fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
In der nächsten Woche weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Ich weiß auch noch nicht, ob es nächste Woche eine Folge geben wird. Aber ich arbeite daran und ich hoffe, dass es eine geben wird.
Was soll ich dann machen am Freitag?
Das frage ich mich auch. Deswegen, das können wir alle nicht quasi uns erlauben. Deswegen, wir wollen weiter den Freitag zum Fernsehen für alle Tag machen. Deswegen wird daran gearbeitet, dass es eine geben wird. Es liegt nicht an mir. Ich werde durchziehen und das ist ein Versprechen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, ja. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir werden jetzt nochmal in die Analyse gehen und uns alle Stimmen der Ex-Frauen von Michael Wendler nochmal detailliert anhören auf voller Lautstärke.
Bis cool, dann. Also eine.
Okay, tschüss.
Tschüss.